Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen und Hörer, da ist er wieder, euer Crazy Sonic mit einer weiteren Clubkultur-Podcast-Ausgabe im grauen November mittlerweile. Aber wir dürfen uns nicht beschweren, der Sommer kommt bestimmt. Bestimmt zurück kommt auch wieder das Exil in Vösendorf. Zumindest vorsichtig. In der letzten Woche gab es ja das Void-Event und nun sind auch wieder Formate wie Verknallt und auch andere härtere Techno-Geschichten wieder angekündigt worden. Die letzte Veranstaltung endete zwar noch um 4 Uhr, man soll aber bald wieder bis 6 Uhr feiern dürfen. Immerhin hat man aber dazugelernt und es auch angekündigt, seitens Void meine ich. Trotz der verkürzten Öffnungszeit galt die Party bei Szenekennern als Erfolg und wenn die Sperrstunde künftig auch dauerhaft wieder verlängert wird, dann könnte auch das Exil als Ganzes wieder zu alter Größe zurückfinden. Beliebt war die Location ja bis zur, sage ich einmal, unfreiwilligen oder bis zum unfreiwilligen Ende der Raves dort. 2026 verspricht grundsätzlich ein spannendes Jahr für die Wiener Clublandschaft und auch für die Eventlandschaft zu werden. In anderen Städten wäre das ja kaum eine Meldung wert, doch es sollen diesmal wieder sehr viele Großevents in Wien stattfinden. Bisher fehlten ja vor allem geeignete Locations und natürlich auch die politische Rückendeckung, denn zu oft haben wir erlebt, dass selbst nach formaler Genehmigung die Bürokratie das letzte Wort hatte oder eine Abteilung nicht wusste, dass die andere längst die Okay gegeben hatte und dann noch eine Begehung machen musste und so weiter und so weiter. Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass im kommenden Jahr wirklich wieder einige Großevents an schönen und auch historischen Plätzen in der Hauptstadt stattfinden könnten. Indes angespannt bleibt leider ja die wirtschaftliche Lage. Nur sehr ausgewählte Events und Promotoren profitieren in Zeiten wie diesen. Viele Clubs kämpfen ums Überleben. Ja, einigen ist das egal. Das O hat zum Beispiel gerade wieder I Hate Models gebucht. Schade dass natürlich, dass der nicht in einer anderen Location spielt, aber ja, wer zahlt, schafft an. Gagen werden bei vielen anderen Clubs, so hört man, verspätet überwiesen und auch die Betriebskosten steigen. Herbst und Winter stehen vor der Tür. Ja, und die Wirtschaft bringt auch nicht gerade die besten News hervor. Welche Strategien helfen da, um unter diesen Bedingungen zu bestehen und zu überleben? Welche Konzepte tragen noch? Darüber möchte ich demnächst mit den Betreibern des SAS und des Schatz im Hof sprechen. Geplant ist das bereits im nächsten Podcast. Eine der Strategien könnte ja übrigens auch sein, einfach mal früher zu beginnen und auch Formate wieder für die ältere Generation zu machen, die ja, ich würde mal sagen, nach Corona doch sträflich vernachlässigt wurde. Man hat ausschließlich auf das junge Publikum geschielt. Ein anderes Beispiel ist ja das Flex. Einst Synonym für Wiener Clubkultur, Klanggewalt und Subkulturstolz. Es wirkt heute ein bisschen wie ein Ort zwischen Mythos und Gegenwart. Der Club unter der Augartenbrücke war einst berühmt für sein Soundsystem und auch ein bisschen berüchtigt für sein Umfeld und sucht heute seine Rolle in einer Szene, die da längst neue Wege gegangen ist. Wo früher sehr viel Bass und Haltung regierten, herrscht heute ein bisschen ein Spagat zwischen Konzertlocation, Touristenmagnet und dem Nachhall einer einst sehr radikalen Idee. Das Flex bleibt ein Mythos, aber einer, der seine Gegenwart erst wieder finden muss. Nachdem der frühere Betreiber ja große Teile der Wiener Kreativszene vor den Kopf gestoßen hat, versucht nun Christoph Granditz mit dem Format Techno Obscure einen für ihn selbst neuen Start in der Kultlocation. Christoph Granditz, wir kennen ihn ja, Techno Vienna, auch nicht unumstritten, aber sehr erfolgreich, vor allem was die Promotion anlangt und das Entwickeln neuer Formate. Techno Obscure ist übrigens nicht zu verwechseln mit Techno Obscene im Werk. An Ambition und Energie mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Doch das Datum 21.11. seines Events ist schwierig. Zugleich steigt das erste der beiden Signal-Pyramide-Events in Vösendorf. Aber, wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Manchmal auch den Frust, aber ihm wünsche ich es natürlich nicht. Deswegen auch hier meine Ankündigung, wer sich das anschauen mag, checkt es aus. Ja, und während am Donaukanal die alten Namen manchmal nach neuer Relevanz suchen, bleibt ein anderer Ort auch in der Nähe des Donaukanals kompromisslos eigen, nämlich das Werk. Unter den Stadtbahnbögen an der Spittelauerlände behauptet es jetzt schon fast seit 2 Jahrzehnten seinen Platz als eine der ungeschliffensten, aber authentischsten Adressen der Wiener Nacht. Hier treffen Techno, Kunst und Off-Kultur aufeinander, getragen auch von einer Haltung, die sich nie, also wirklich nie, das kann man sagen, dem Mainstream angedient hat. Wo andere polieren, bleibt das Werk bewusst roh. Kaum ein Club musste aber auch in den letzten Jahren so viele Umbrüche verkraften, denn nach den, ich habe ja hier berichtet, Vorwürfen im Zuge der Techno-MeToo-Bewegung, die auch das Umfeld des früheren Betreibers erschütterten, stand das Werk vor einem Neuanfang. Und das ist dann auch passiert. Die Neuübernahme brachte nicht nur personelle, sondern auch strukturelle Veränderungen. Ich würde sagen, mehr Awareness, klare Grenzen, neue Verantwortlichkeiten. Doch das Werk blieb das, was den Club immer ausgezeichnet hat. Eine raue, anarchische Seele. Ja, und um jetzt nicht zu viel zu schwadronieren, habe ich mir den Booker das Werk heute zu mir geladen, um über diesen Balanceakt zwischen Freiheit und Verantwortung, über interne Lernprozesse, über Solidarität in einer Szene, die sich permanent wandelt, und über die Frage, wie man sich selbst treu bleibt, wenn alles andere in Bewegung ist. Bei mir ist jetzt Tommy, der Booker vom Werk, habe ich das richtig gesagt?
Ganz genau richtig, ja.
Servus Tommy.
Hallo Rudi.
Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja jetzt auch einer der Gäste, jetzt habe ich ja schon über 100 Podcasts gemacht, die ich nicht gekannt habe vorher. Du telefonierst auch nicht gar so gern, glaube ich.
Wir haben uns tatsächlich gekannt aus der Forelle. Ich war ja oft auch auf deinen Zuckerwatt-Events. Da sind wir uns sicher mal über den Weg gelaufen. Aber verstehe natürlich viele Gesichter, viele Leute in der Nacht. Aber jetzt...
Jetzt ist es
haben
ja mal
die
so
Möglichkeit, uns besser kennenzulernen.
Wunderbar. Aber gehörst du zu der Generation? Weil es gibt ja, wir haben gerade vorher ein bisschen gejoked hier im Studio, dass manche Leute einfach überhaupt nicht mehr gern telefonieren, sondern lieber Nachricht schreiben. Oder ist das eher Zufall?
Ja, also bei mir ist tatsächlich doch eher so, wenn ich es mir wirklich aussuchen müsste, ob ich Nachrichten schreibe oder telefoniere, wähle ich lieber das Telefon, weil die Nachrichtenschreiberei oft dann doch Tag werden kann.
Genau, und bei mir auch, wie du gemerkt hast, meine Nachrichten sind dann, weil ich meine Brillen vergessen habe, oft sehr, sehr seltsam. Naja, du bist also jetzt der Booker und für das Programm des Werk verantwortlich, stimmt das?
Genau, richtig.
Nach welcher Philosophie kuratierst du das Programm?
Also in erster Linie muss man sagen, dass im Werk immer schon ein sehr großer Wert auf lokale Bookings gelegt worden ist, also auch schon vor meiner Zeit. Mir persönlich extrem wichtig ist auch, dass man Flinter-Artists noch mehr ins Programm mit einbindet, ja, weil wir wissen es alle, es ist heutzutage nicht das Gang und Gäbe Line-Up quasi mit sehr diversifizierten Namen drauf. Und das würde ich zum Beispiel auch gerne ändern oder habe ich mir vorgenommen, dass das auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte für mich persönlich ist. Außerdem kann man sagen, dass es oft im Werk auch nur teilweise produktiv ist, große internationale Acts zu buchen. Ja. Auch ja, kapazitätstechnisch natürlich.
Genau, da wollte ich dann ja eh noch später darauf zurückkommen, weil das Werk ja eigentlich ein Club ist, der ja eben nichts für die ganz großen Bookings steht und trotzdem funktioniert. Das ist ja jetzt eigentlich auch nicht nur zwingend ein Techno-Club, sondern er bietet ja auf 2 Floors ein breites Spektrum von elektronischen Spielarten. Da gibt es auch Drum and Bass, wenn ich richtig informiert bin, Trance.
Ja, Drum and Bass gibt es mittlerweile wieder, ja. Haben wir mit dem Crash Dive Kollektiv gerade wieder dabei. Die buchen auch relativ groß international. Hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich hoffe, das bleibt so. Drum Bass, wie man weiß, ist ja immer so, ja, kann gut sein, kann aber auch ziemlich in die Hose gehen. Je nachdem, was für ein Publikum natürlich der Club anzieht. Man sieht es ja im Flex auch immer wieder, dass es Höhen und Tiefen hat.
Richtig. Ja. Drum and Bass ist aber auch so ein bisschen ein österreichisches Phänomen gewesen, eine Bubble. Während ja zum Beispiel jetzt in Deutschland Drum and Bass wirklich nur noch eine ganz, ganz kleine Subkultur darstellt, ist es in Österreich immer relativ stark gewesen. Und du hast das Flex gerade erwähnt, da war eine Zeit lang die Wiege, dann Arena und natürlich jetzt auch Forelle und bei euch. Ist das für dich immer noch so, dass die jungen Leute mal so bei Drum and Bass anfangen und dann sich irgendwann mit 18, 19 überlegen, wo sie hingehen? Oder gibt es da einen Wechsel langsam? Siehst du da auch, dass durch diese härteren Techno-Genres das jetzt ein bisschen ausfranst?
Das ist eine sehr interessante Frage. Lustigerweise war es bei mir genauso. Mhm. Tirol, die Szene dort ist Drum and Bass oder Psy, wenn es gut geht.
Ja.
Mehr gibt es nicht. Also Techno war da auch damals schon eher ein Fremdwort, leider. Deswegen natürlich auch stamme ich aus dieser früheren Drum-Bass-Szene dort und wie du richtig gesagt hast, dann im späteren Alter, sage ich jetzt mal, dann den Pfad eingeschlagen, der mir halt musikalisch einfach mehr zusagt. Ja. Heutzutage finde ich, kann man es nicht mehr unbedingt so sagen. Ich glaube auch, dass da die Corona-Pandemie und der Lockdown, TikTok etc. sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass auch diese Hardtech-Novelle so extrem kommerziell geworden ist, wie es heutzutage auch ist teilweise. Und dass das auch schon ganz viele junge Leute von Grund auf quasi als ihren Genre betrachten.
Mhm.
Also ich glaube, dass diese Veränderung gar nicht mehr so gängig ist heutzutage. Ja.
Da gebe ich dir auch recht. Und über Hardtechno habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Ist ja auch interessant, jetzt gerade war wieder Void am Wochenende, wenn man da so die Videos anschaut und mit welcher Inszenierung das dann oft stattfindet. Alle sind schwarz gekleidet und so. Dann hat das ja schon fast etwas Messehaftiges, obwohl da keiner religiös ist.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, wir haben im Werk ja auch zwei Events, ich sag mal, die eher vor allem die jüngere Generation ansprechen. Ja. Und da fällt es mir auch natürlich immer wieder auf, dass die einheitlichen Kleidungsstile à la Kommerz, sagen wir mal, TikTok-Generation, wenn man das so ausdrücken will, schon deutlich werden. Ja.
Mhm.
Das kann man schon so sagen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, meins wäre es nicht, aber jedem seins. Ja. Da sind wir eh ganz offen. Nur ich finde es wichtig, auch auf diese Generation Wert zu legen, weil das werden die Leute sein, die uns die nächsten 10 Jahre über Wasser halten werden.
Ja, hoffentlich, denn über Wasser halten ist ja auch so eine Geschichte gerade im Moment mit der ganzen Krise. Spürt ihr eigentlich auch die Krise? Ich meine, ihr seid ja, immer wenn ich bei euch vorbeifahre, stehen immer viele Leute da. Man arbeitet ja auch mit dem Ferdinand im Studio, der auch bei euch Techno-Obscene mitmacht.
Genau, richtig.
Der erzählt mir auch, dass es gut läuft. Also es läuft, glaube ich.
Es läuft, auf jeden Fall. Wir haben den großen Vorteil, wie es dazu gekommen ist, kann ich dir selber nicht ganz genau erklären, für das kenne ich zu wenig von den alten Zeiten. Ja. Aber wir haben ein extrem treues Stammpublikum. Das muss man wirklich so sagen. Dafür sind wir auch megamäßig dankbar.
Mhm.
Hat nicht jeder Laden. Leider. Und dahingehend ist es tatsächlich relativ gut. Ja.
Ja.
Also es passt.
Es passt. Also was muss eine Veranstaltung mitbringen, damit sie bei euch stattfinden kann?
Natürlich als allererstes ein Konzept vom Veranstalter oder Veranstalterin, um ein safer Space zu gewährleisten, zu kreieren. Ich meine, sagen wir bestmöglich, ja. Hundertprozentig ist es ja generell per se nicht immer möglich. das ist uns wichtig. Natürlich auch die Präsentation nach außen. Ja. Was hat das Kollektiv für einen Ruf in der Szene zum Beispiel? Oder was für ein Standing, was für eine Professionalität?
Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, was hat das Kollektiv für einen Ruf? Und dann gibt es halt die einen, die sagen, ja, die haben den Ruf, und die anderen sagen,
die haben den anderen,
deinen, ja, Ruf. Da muss man sich dann halt irgendwo entscheiden, und das ist dann auch wieder ein bisschen subjektiv und könnte in die, ja, in die Richtung Tratsch abfallen oder abgleiten.
Das stimmt, wenn man sich da jetzt auf so tratschige Aussagen verlässt, ja. Wir beurteilen das ja nicht anhand von irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Leuten, sondern aufgrund dessen, was haben die in Vergangenheit gemacht, ja, was für Veranstaltungen, mhm, und so weiter. Also da wird nicht auf Tratsch gehört oder sonstiges, sondern nur auf Fakten, ja.
Okay. Das Werk hat ja jetzt seit 2006 einige Entwicklungen durchgemacht. Vom ersten Standort in Otterkring ging es dann in die Stadtbahnbögen bei der Spittelau. Es waren am Anfang sicherlich sehr improvisierte Do-it-yourself-Locations. Und nun ist der Club in der Zwischenzeit gewachsen zu einem Laden mit zwei Floors. Dann gab es auch eine Live-Bühne. Auch Ateliers sind, glaube ich, angeschlossen. Stimmt das?
War damals so, ja. Es gab immer wieder Ausstellungen von diversen Künstlern und Künstlerinnen. Allerdings mittlerweile nicht mehr. Mhm. Wir brauchen Platz und haben diesen Raum, wo damals auch die Galerien oder die Ausstellungen stattgefunden haben, als mittlerweile Garderobe, mhm, umfunktioniert, weil...
Ja, man braucht Kapazitäten, Lager, whatever.
Genau.
Jetzt einmal die kurze Frage, seit wann bist du eigentlich im Umfeld des Werk? Weil wir wissen ja alle, es gab einen Wechsel. Warst du da vorher auch schon dabei?
Ich war vorher auch schon dabei, ja. Ich bin jetzt mittlerweile 4,5 Jahre sowas, mhm, dabei. Genau, und hab das alles so miterlebt. Zu den frühen Standort in Otterkring kann ich leider nichts sagen. Das war vor meiner Zeit.
Aber gibt es dann so prägende Meilensteine in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte des Werks? Jetzt mal die erste, klar, der Umzug war sowieso die prägendste schlechthin.
Ja, ja.
Und haben diese Veränderungen eure Identität und das Programm auch beeinflusst in diesen letzten Jahren, die du beobachtet hast und die du schon mitgearbeitet hast?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man sich denkt, dass da früher ein Erdboden drinnen war, mhm, und man jetzt mittlerweile ohne mit lättigen Schuhen danach nach Hause zu gehen, tanzen zu können... ist das ja schon mal ein positiver Aspekt. Natürlich ist das Werk von stetiger Veränderung betroffen, sage ich jetzt mal, egal ob in musikalischer oder baulicher Hinsicht. Meilenstein für mich persönlich, eines der jüngsten Sachen, die wir jetzt gemacht haben, vor 2 Wochen. Sowas. Mhm. Ich glaube, Halloween haben wir den Mainfloor neu eröffnet.
Ah.
Wir haben den kompletten Mainfloor umgebaut. Neues Soundsystem, neues Lichtkonzept, neues Stagekonzept. Also das war jetzt so in der Zeit, wo ich da bin, einer der größten Meilensteine, weil es ist einfach 101 zu vorher. Klanglich und auch fürs Auge.
Mhm.
Also wer seitdem nicht mehr da war, kommt es auf jeden Fall vorbei, das rentiert sich.
Also, dass im Werk alles ein bisschen Work in Progress läuft, das haben wir ja jetzt gerade besprochen, aber in dem Fall auch unfertig im positiven Sinn. Ist euch dieser Do-it-yourself-Look auch selbst wichtig und trägt diese, sage ich mal, industrielle, ungeglättete Ästhetik auch zum Erlebnis für eure Gäste ein Stück weit bei?
Also ich würde schon sagen, do it yourself, ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, es ist mehr so unsere Vorstellung, wie so ein Underground-Club auszuschauen hat. Ja. Ich sage mal, im Underground muss es in Anführungszeichen ein bisschen dreckig und so sein, aber dafür mit Stil und mit Charme. Ja. Es kann ja trotzdem dieser industrielle Look da sein, wenn es authentisch ist. Und ich finde in unserer Location, dadurch, dass auch das, die bauliche Substanz an sich sehr alt ist, fügt sich das alles relativ gut ins Gesamtbild ein. Ja.
Ist das Wort Underground im Connex mit dem Werk wichtig? Weil wir haben ja auch, und ich habe ja auch viel Podcast schon gemacht mit Locations, die natürlich weit weg vom Underground sind oder mit Veranstaltern, die weit weg vom Underground sind, aber die natürlich dann auch immer mit dem Underground kokettieren. Das passiert ja jetzt auch gerade, wenn man es sich anschaut, was der O-Club bucht. Das sind ja eigentlich Acts, die aus dem Warehouse kommen, aus dem Warehouse-Techno und jetzt dann halt groß und teuer geworden sind. Aber ist euch das wichtig, dass ihr ein Underground-Club seid?
Ja, definitiv. Würde ich jetzt schon mal so behaupten, weil von denen gibt es kaum mehr welche. Und ich würde sogar fast mich behaupten trauen, dass wir einer der wenigen noch sind, die es noch gibt. Ja, und die auch überlebt haben, sage ich jetzt mal, auch die Pandemie überlebt haben. Und ich finde, das sollte schon so gut wie es geht natürlich so bleiben. Ja, ich meine, dass da mal irgendwie ein Eck dabei sein wird in Zukunft oder wie auch immer, der jetzt nicht 110% Underground ist, ja, wird sich sicher nicht drüber streiten lassen.
Das ist auch vielleicht oft gar nicht die Intention des Acts, weil natürlich der auch vielleicht mehr Geld verdienen mag, irgendwann einmal als immer nur, sage ich mal, in 300 Mann oder 400 Mann Läden zu spielen. Und wahrscheinlich war auch I Had Models am Anfang nicht bewusst, dass er einmal Millionär wird.
Ja, das denke ich auch so. Und ja, ich meine, heutzutage ist die Chance, dass etwas kommerzialisiert wird, relativ groß.
Das ist richtig.
Weil, wie wir eh schon vorher drüber geredet haben, die Hardtechno-Bubble an sich ist ja quasi aus einem kommerziellen Rahmen entstanden auch irgendwo. Ja.
Richtig. Und es gab ja auch schon vorher die Masters of Hardcore und wie sie alle heißen. Und ich glaube, es wird ja gerade in der Szene ein bisschen bewusst dann mit diesem, ja, ich bin jetzt einmal wild an dem Wochenende kokettiert. Dass dann auch noch das Kinky-Element auch noch dazugekommen ist, ja, war dann vielleicht gar kein Zufall. Du hast jetzt gesagt, Wiener Kollektive und DJs stehen meistens an den Decks. Die internationalen Headliner sind, sage ich mal, rar gescheut. Und wenn, dann sind sie noch Acts, die nicht ganz oben am Radar zu finden sind. Das war wahrscheinlich auch immer das Konzept, die heimische Szene gezielt zu fördern. Wie balanciert ihr die lokalen Acts und manchmal auch die internationalen Gäste im Line-Up? Und wie kommt das beim Publikum an, wenn man internationale Acts hat? Merkt man da einen Unterschied? Oder ist es eh immer gleich gut, wenn das Event oder die Kuratoren des Events ein gutes Programm fahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist teilweise oft wirklich schwer zu eruieren, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt Partys, ja, die zu 100% mit einem lokalen Line-Up fahren. Funktioniert super, dann holst du dir irgendwie ein undergroundigeren Act, ja, den der eh bekannt ist, den die Leute auch sehen wollen. Mhm. Aber der Andrang dann oft wieder mal in Grenzen bleibt. Ja. Da fragt man sich, okay, wie kann man das mehr ausbalancieren? Ich meine, im Grunde ist es ganz einfach gesagt, wir im Werk haben einfach auch nicht die Kapazität, um irgendwelche Superstars zu buchen, so wie es der O-Club jetzt mal auch immer wieder betrieben hat. Also das wäre für uns unvorstellbar vom finanziellen Aufwand her. Das würde auch absolut keinen Sinn machen. Mhm. Würde, glaube ich, auch den Gästen nicht 100% zusagen, ja, weil das ja auch genre-technisch oft nicht unserem Stil entspricht. Mhm. Wichtig ist auch, finde ich, dass die, wenn wir internationale Acts holen, dass die auch aus einem ähnlich undergroundigen Spektrum stammen. Ja. Und das ist das Coole, wir holen oft Acts, die sonst halt meist niemand holen würde und ziehen damit halt auch, sage ich jetzt mal, die Leute, die speziell auch den Act sehen wollen. Mhm. Natürlich immer aufgestockt mit lokalem Line-Up, das ist sowieso klar als Unterstützung, funktioniert einfach. Ja.
Ihr seid ja auch nicht so teuer wie andere Clubs, muss man auch dazu sagen. Bei euch kann man noch günstiger rein und
stimmt,
auch günstiger wahrscheinlich also trinken.
Ja, ja.
Gibt es da so eine Obergrenze beim Eintritt, wo ihr merkt, boah, das geht jetzt nicht mehr rein bei unserem Publikum? Es ist wahrscheinlich studentisch, gemischt, jünger. Kann man sagen, dass so die 15er-Grenze noch immer die magische Grenze ist, weil andere, auch die Forelle zum Beispiel, ja auch schon oft um 10 Euro teurer sind?
Ja, das ist auch eine gute Frage, ehrlich gesagt. 15 Euro ist auf jeden Fall eine Grenze, meiner Meinung nach, für eine klassische lokale Clubnacht. Ja. Mhm. Finde ich, ist 15 Euro ein gutes Mittelmaß, ohne an der Tür diskutieren zu müssen. Ja. Ich sage jetzt mal so, wenn es zu größeren Acts kommt, die für uns leistbar sind, dann bietet man ja auch mehr für die Gäste. Mhm. Und da würde ich sagen, ist 20 Euro so das absolute Maximum, was man bei uns machen kann. Alles drüber hinaus ist
wird dann schon zu schnaufen kommen.
Ja, ja.
Ihr seid ja auch lange bekannt gewesen, das war jetzt tatsächlich natürlich noch vor deiner Zeit, oder das Werk in dem Fall, muss ich sagen, das alte Werk, noch für eine der offensten Türen in Wien. Es gab kaum eine selektive Türpolitik. Dann gab es aber auch irgendwann einmal in der Mitte der 10er Jahre Probleme mit Diebstählen und Übergriffen. Wie hat sich jetzt, glaubst du, seither die Türpolitik angepasst? Es ist ja auch der Donaukanal da oben, da reden wir dann später auch noch drüber. Hat sich verändert. Nicht immer die nettesten Menschen treiben sich darum. Wie gelingt es euch heute, so sicher und so inklusiv wie möglich zu bleiben?
Naja, ich meine, erstmal muss man so anfangen, dass man, um inklusiv zu sein, ja, muss eine Selektion an der Tür passieren.
Mhm.
Das ist logisch. Ein safer Space zu kreieren ist nur dann möglich, wenn man diejenigen aus dem ausschließt, die diesen nicht respektieren. Ja, mhm. Das klingt jetzt hart, aber leider ist es so, weil jeder, der homophob, rassistisch oder irgendwas in die Richtung ist, der hat bei uns nichts verloren. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Und jeder, der unsere Hausregeln in dieser Hinsicht auch nicht respektiert, wird natürlich auch zur Tür begleitet und bekommt auch ein striktes Hausverbot. Also da sind wir in den letzten Jahren schon eher härter geworden, sage ich jetzt mal, weil wie du eh schon gesagt hast, es sind nicht immer die nettesten Leute unterwegs, gerade in der Gegend. Und natürlich kommt es auch immer wieder mal vor, dass sich da jemand in die Schlange stellt. Ja. Und da gilt es natürlich auch von unserem Team an der Tür, möglichst gut die Augen offen zu halten und gerade diese Leute auszuselektieren.
Mhm.
Was mir noch wichtig ist, wir haben ein neues Team an der Tür, seit nicht allzu langer Zeit, das bis dato sehr positiv von den Gästen bewertet wird.
Mhm.
Arbeiten aber stetig an Verbesserungen, das ist eh klar. Und schauen auch, dass es von der selektiven Ebene her wirklich strenger ist, wie es war. Leider können wir nicht so hart selektieren wie manche Clubs in Berlin beispielsweise. Ich finde, dafür ist die Stadt, vor allem in puncto Nachtleben, einfach zu klein.
Richtig. Und in Berlin gab das ja auch dann seltsame Auswüchse, denn da kommen dann ja oft Leute nicht rein, weil sie dem Türsteher oder der Türsteherin unsympathisch sind. Ist mir auch schon mal passiert, ich stand auf der Liste, habe sogar gespielt dort und dann wollte ich mich einfach nicht reinlassen. Also das sind dann so Dinge, wo man dann natürlich auch fragt, ist es einfach nur Tagesform? Weil wenn man wirklich einfach nur feiern will und jetzt nicht so angezogen ist, wie man reinpassen sollte, dann ist das ja auf der anderen Seite wieder eine negative Selektion. Die gab es ja schon in den 90ern, als noch die schicken Läden keine Leute mit Turnschuhen reingelassen haben zum Beispiel. Also da
definitiv. Da, also bei uns gibt es keine optische Selektion, sagen wir mal so. Ich würde es eher Verhaltensselektion nennen.
Das ist auch gut so. Jetzt wollte ich dieses Thema noch ein bisschen näher behandeln. Es wird ja natürlich in jedem Club gefeiert, das wissen wir. Es werden auch Drogen konsumiert. Wie geht ihr eigentlich im Werk mit dem Thema Drogenkonsum um? Gibt es da so eine aktive Harm Reduction? Also zum Beispiel informiert ihr über Safer Use? Gibt es gratis Trinkwasser? Wie geht ihr damit um? Oder fliegt da einfach jeder natürlich dann raus, wenn er erwischt wird?
Nein, also so kann man es nicht sagen. Wir legen großen Wert auf Prävention, arbeiten da auch oft mit Jackit zusammen beispielsweise, die immer wieder Stände bei uns haben über die Folgen und problematischen Situationen des Konsums aufklären. Wir hängen immer wieder Warnungen auch aus auf unseren Toiletten oder auch kleinere, sage ich mal, Flyer, wo das Thema Safer Use quasi nochmal angesprochen wird. Und es sind im ganzen Club eigentlich überall immer so kleine Reminder, so hey, pass auf, kenn deine Grenzen, mach's am besten nicht, wenn es irgendwie geht. Das wäre natürlich super. Also das ist uns schon sehr wichtig. Trinkwasser gibt's ja gratis bei der Bar. Und zwar bis unsere Pfoten schließen, ja. Das wird auch ständig nachgefüllt, da kann man sich bedienen, wie man will. Finde ich auch sehr wichtig, weil es kann doch schon mal recht heiß werden drinnen. Ja.
Und auch innerlich.
Ja. Und da wäre es dann schlecht, wenn aufgrund von Dehydration dann irgendwelche Vorfälle passieren würden. Das haben wir aber schon lange so und das ist total super von den Gästen angenommen.
Etwas, für das ihr nichts könnt und auch die Forelle nichts kann, aber das natürlich dann auch so als Begleiterscheinung dann immer wieder vorkommt, ist, dass die Spittelauerlände ja jetzt, nachdem es lange Zeit auch die Augartenbrücke war, dass sich jetzt da so eine Art kleiner Drogenhotspot gebildet hat. Nachts sieht man auch heute noch rund um die Brücke Dealer stehen, die Partygäste natürlich dann mit Substanzen versorgen, im Fall, dass sie sie kaufen, aber natürlich auch oft stänkern und es gibt immer wieder Probleme dann in späterer Nachtstunde vor der Tür. Das habe ich auch schon mehrmals mitbekommen, jetzt in meinem Umfeld rund um die Forelle. Arbeitet ihr da mit den Behörden und der Polizei zusammen, um das einzudämmen? Oder siehst du da Luft nach oben, vor allem seitens der Stadt, dass die euch ein bisschen unterstützen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich finde, das hat sich in den letzten, also im letzten Jahr vor allem, finde ich, sehr zugespitzt da draußen. Wobei man dazu sagen muss, dass es zum Glück nicht direkt vor unserer oder vor der Tür der Forelle passiert, sondern das passiert eigentlich genau dazwischen.
Ja.
Nämlich hinter dem, was auch nicht gut ist, aber lieber wie direkt vor der Tür. Aber natürlich in keinster Weise förderlich für uns oder für unsere Gäste. Ja, ganz im Gegenteil, es ist teilweise war es sogar, sag jetzt mal, so, dass es auch schon geschäftsschädigend geworden ist. Ja. Ja, definitiv, da braucht man nicht diskutieren. Glücklicherweise hat sich dann irgendwann mal ein Grätzl-Polizist bei uns gemeldet und hat uns mal über unsere Meinung dieser Situation da draußen befragt. Und das fand ich tatsächlich richtig gut, weil das war das erste Mal, dass uns wirklich jemand da zugehört hat und auch das aufgenommen hat, was wir da zu bemängeln haben. Dahingehend gab es dann auch ein Meeting, wo alle unsere Mitarbeiter dabei waren und jeder irgendwie so seine Erfahrungen weitergeben konnte. Und seitdem, also ich weiß, dass auch mit der Forelle unten Kontakt aufgenommen worden ist. Was daraus gekommen ist, kann ich nicht sagen. Er hat nur damals gemeint, also der Herr Grätzl-Polizist, dass auf jeden Fall mit allen umliegenden Lokalitäten im Austausch ist. Und dahingehend haben wir natürlich auch Eigeninitiative ergriffen und haben den Platz zwischen Forelle und Werk mit extrem hellen, unangenehmen Scheinwerfern ausgestattet, weil wir uns gedacht haben, ja, im Dunkeln Scheiße zu bauen ist sicher wesentlich angenehmer, wie wenn es taghell ist. Und deswegen haben uns wir als ersten Schritt gedacht, okay, dann leuchten wir diesen ganzen Platz mal so aus, dass es gar nicht mehr gemütlich ist, hier zu stehen.
Und es ist besser geworden?
Man muss sagen, seit einem halben, halbes Jahr, ich sag mal Ende Sommer hat das angefangen, dass die Polizei wirklich hart durchgegriffen hat. Ja. Da hat es jeden Freitag und Samstag wirklich Schwerpunkt-Razzias gegeben. Mit Hunden, alles drum und dran. Ich habe es mehrmals auch selber beobachtet. Mhm. Das war eine sehr rabiate Geschichte. Aber ganz ehrlich, ich finde es gut, dass das endlich gehört und geschaut wird. Ja. Und seitdem, muss ich ehrlich sagen, ist es auch merkbar besser geworden.
Das klingt ja super. Gut, dass auch einmal da jemand offen darüber redet. Wie ist denn da das Verhältnis jetzt zur Grillenforelle? Wir wissen ja alle beide, es war eine Zeit lang ein bisschen angeknackst, wollen wir jetzt nicht mehr allzu viel darüber Worte verlieren. Hat sich das jetzt gebessert mit der Neuübernahme?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall schon. Als Konkurrenz haben wir uns, glaube ich, generell nie wirklich gesehen.
Nein, das war nicht. Da gab es, glaube ich, einfach Missverständnisse.
also mittlerweile alles super. Es ist ein gesundes Miteinander, definitiv. Ja, wir helfen uns aus, wenn es brennt, in beiden Richtungen. Es gibt immer wieder Austausch auch.
Hast du schon einmal ein Fassel Bier oder so?
ja, genau. Ja, sowieso. Ja.
Na, also das, aber das Licht, das ausgeleuchtet wird, ist das dann auch, das muss ja auch im Interesse beider sein. Das dann, also wird das dann von beiden ein bisschen getragen oder macht das nur ihr, dass das oben heller ist?
Nein, wir haben das schon besprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich an dem Ort am besten wäre quasi. Genau. Und ich meine, der Platz dahinter, das ist ja quasi auch, gehört ja auch quasi zu uns dazu. Ja, es ist dennoch leider ein öffentlicher Platz, sonst könnten wir es sogar absperren. Das wäre mir eh am liebsten, ehrlich gesagt. Geht aber leider nicht. Es steht dort unsere Autobühne.
Das wäre jetzt das nächste Thema.
Genau.
Genau, da gibt es ja diese Autobühne. Die gab es, die wurde, glaube ich, eben vom Vorbetreiber so richtig als Kulturbühne, glaube ich. Es war in und um die Covid-Zeit. Und seither gibt es das da oben. Wird das auch weiter betrieben von euch?
Definitiv, ja. Gut, dass du fragst. Wir haben im Dezember beispielsweise, machen wir an zwei Dates einen Adventmarkt. Einen sehr diversen, sagen wir mal so. Da gibt es von Drag-Bingo bis zu handerlesenen Ständen mit Klamotten, Schmuck, Fetischwear, Prints, Vinyls, alles dabei. Mit gutem Punsch und guter Musik vom Kollektiv Love at First Sight. Genau, da will ich alle
Love
herzlich
at first
dazu.
Sight, genau, die habe ich auch schon mal hier gehabt. Love at First Sight.
Also gerne vorbeikommen, wenn du Zeit hast.
Ersten zwei Wochen im Dezember.
Ja, es ist, warte, ich muss ganz kurz schauen. Das ist einmal der 5. und der 19.
Dezember. Okay, also das 1. und das 3. Genau. Dezember. Gut, also unmittelbar vor Weihnachten geht sich auf jeden Fall einmal aus. Ja, da gab es auch einmal eine Zeit lang, ganz früher, noch eine Art gemeinsames Festival, das es da oben in der Spittelau gegeben hat, auch mit der Forelle, und dass man dann am Tag da schon begonnen hat und dann haben am Abend die Clubs weitergemacht, hat man ein Ticket für alles kaufen können. Das ist dann irgendwann einmal im Sande versunken. Gibt es da Ideen, dass man das vielleicht mal wieder beleben könnte? Ich denke mir ja, in der Spittelau gibt es ja abgesehen von euch beiden da noch andere vielleicht kurz- oder interimistisch nutzbare Plätze. Als Spittelau Industrial Festival oder so.
Ja, das ist ein sehr, sehr cooler Gedanke, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe auch schon davon gehört, war natürlich auch vor meiner Zeit. Mhm. Ja, da war ich auch, glaube ich, noch gar nicht in Wien, wo das stattgefunden hat. Klingt nach einem super coolen Konzept, wenn du mich fragst. Und was ich so gehört habe, hat das auch relativ gut funktioniert damals.
Das hat sehr gut funktioniert und da hat auch dann die Forelle, was ich weiß, nicht unbedingt jetzt den nächsten Eck buchen müssen. Alle waren voll und es war so ein bisschen eine schöne Geschichte. Aber ja, ich werf's mal so rein und hoffentlich hören einige zu. Es wäre doch einmal schön, wenn man das wieder machen könnte. Es gibt ja eh nicht so viel Festivals oder festivalähnliche Dinge in Wien. Ihr habt auch als einer der ersten Clubs in Österreich ein eigenes Awareness-Team eingeführt. Das stimmt, oder? Wenn meine Recherchen mich da
absolut richtig, ja. Ja, und, das ist circa 3 Jahre her, wo wir das eingeführt haben. Jetzt sind wir froh, weil wie du sicherlich weißt, ab 2026 ist es verpflichtend für jeden Club ein Awareness-Konzept vorzulegen. Ja. Das haben wir zum Glück schon erledigt. Das ist uns ein relativ großes Anliegen immer schon gewesen, weil die Sicherheit oder die Erschaffung eines Safer Spaces nur so möglich ist. Mhm. Es braucht Leute, die aware für andere Leute sind, ja? Egal in welcher Hinsicht. Und
ist denn das sichere geworden seither? Gab es schon, sage ich mal jetzt, Hinweise des Awareness-Teams, der und der und der passt nicht oder die und kann ja auch eine die sein, aber in dem Fall sind es meistens leider ja die Herren, oder?
Leider, ja. Ja.
Und wie wird dann reagiert eigentlich darauf?
Genau, ich meine, die Aufgaben einer Awareness-Person liegen ja erstmal in der Beobachtung. Ja? Ja. Problematische Situationen einzugreifen, im besten Fall ist so, dass es die betroffenen Personen meist gar nicht merken. Und zwar deswegen, weil man denen ja nicht noch mehr Last zumuten will. Ja. Außerdem ist es natürlich auch eine emotionale und physische Hilfe beim Thema Wohlbefinden. Ja. Zum Teil würde ich mich sogar auch fast behaupten, dran, es ist eine Art von Psycare in manchen Situationen. Ja. Genau, ich meine, ein nur Ja heißt Ja. Konsens ist A und O bei uns. Mhm. Ja. Und es wird von den Gästen auch extrem gut angenommen. Wenn es da mal irgendwas gibt, ja, dann sieht man sofort, hey, Awareness, ja, ist bei uns auch gut beleuchtet, sage ich jetzt mal blöd. Wir haben halt so LED-Bänder für unsere Awareness-Mitarbeiter und dass sie halt auch wirklich sichtbar sind. Und dann kann man da jederzeit auch hingehen und sowas beanstanden und dann wird auch gehandelt, ja, anstatt einfach quasi mal im Auge der Nacht sich eher zurückzuziehen, weil man Angst hat, etwas zu sagen. Also das sollte nicht sein und da wollen wir auch dagegen arbeiten.
Ich habe schon den Thomas Zollner hier gehabt, den Thomas Gahn, der ja auch da unter anderem ein Event, glaube ich, schmeißt, so ein Positiv-Event. Ihr macht noch relativ viele Events, wo es ja so ein bisschen, sage ich mal, Body-Positiv, Sex-Positiv-Motten gibt, oder? Motti.
Ja, Motti? So richtig Sex-Positiv war schon lange nichts mehr dabei, muss ich ehrlich sagen. Da war das letzte, glaube ich, das Somnambul.
Somnambul, so
ja,
hieß es, ja.
Genau, richtig. Das war das, das war von der Berliner Truppe. Aus dem KitKat, glaube ich, waren die. Ja, es ist halt in Wien schwierig, weil es eine ganz bestimmte und eher kleinere Bubble ist, sage ich jetzt mal, die es erstmal rauszuholen gilt. Und ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, muss ich ehrlich sagen.
Einige Sachen, die ja da in diesem Techno-MeToo-Umfeld dann passiert sind, da gab es ja dann auch später eine Verhaftung, die sind ja dann auch in diesem Umfeld passiert sozusagen, beziehungsweise ist dann danach ist es zu einem Vorfall gekommen, wo es dann nicht daran oder dieser Grundsatz nur Ja heißt Ja nicht beachtet wurde und der Besagte sitzt ja jetzt im Gefängnis. Glaubst du, dass gerade solche Partys manchmal auch ein bisschen einladend sind dafür, dass man die Grenzen nicht mehr kennt und dass die verschwimmen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt leider selber nicht allzu viele Erfahrungen mit solchen Partys, muss ich ehrlich gestehen.
Gar keine. Aber es gehört dazu, zur Nacht- und Clubkultur.
Das auf jeden Fall, ja. Deswegen ist das jetzt tatsächlich relativ schwierig für mich zu beurteilen, weil ich nicht wirklich viel Einblick habe in solche Art von Partys. Ja. Was mir aber ganz klar bewusst ist, ist, dass es ein absolut, ich sage mal, möglichst wasserdichtes Awareness-Konzept braucht für solche Sachen.
Gerade bei den Events.
Genau, weil es sonst einfach ja, wie, also komische Leute gibt es immer, ja, auch da wahrscheinlich. Und die irgendwie auszusortieren am Eingang wird auch schwierig sein. Deswegen umso vermehrt einfach auch drinnen die Obhut zu haben, dass da jemand schaut und ganz klar weiß, was zu machen ist. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, zum Thema Awareness, seit ich sage mal, der ein paar Monaten arbeiten wir mit Gesindel der Nacht zusammen. Mhm. Die kuratieren das Awareness-Team für uns und das, darauf bin ich besonders stolz, weil da ganz viele Leute dabei sind mit medizinischer Ausbildung auch.
Ich glaube, der Head of the Gang, den kenne ich ja, der ist überhaupt kein Gesindel. Einer der nettesten Typen.
Gar kein Gesindel.
Ich sehe gerade, ist der Arzt, glaube ich.
Genau, ja, genau.
Also die nennen sich wirklich Gesindel der Nacht. Ich habe ja auch am Anfang lustig gemacht und sind eigentlich alle total taffe Burschen und
das
Mädels.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Ja. Unglaublich eigentlich. Aber ja, man spielt halt oft auch mit Klischees und was dann rauskommt, muss eh jeder selbst entscheiden. Aber Gesindel der Nacht ist also Teil eures Awareness-Teams.
Genau, also die kooperieren das mittlerweile für uns. Funktioniert super und wird auch wirklich toll von den Gästen angenommen.
Jetzt kommen wir noch einmal ein bisschen zum Programm. Wir sind ja schon recht weit fortgeschritten. Diversität ist immer ein wichtiges Thema gewesen. Ihr habt ja auch als einer der wenigen Clubs nicht nur am Wochenende offen, sondern es gibt ja auch den Mittwoch, Raver Mittwoch. Das kenne ich deswegen gut, weil der Thomas und ich ja das noch ganz in Urzeiten in der Pratersauna begonnen haben, als Nachfolger des Nachtschwimmer und dann in den ganzen Wirrnissen ist es dann ins Werk übersiedelt, sehr erfolgreich.
Ja, das muss ich auch, also ich glaube, das hätte sich niemand in diesem Ausmaß so erwartet. Aber wir sind froh, ich glaube, alle sind froh, es ist jedes Mal wieder wirklich eine energiegeladene, tolle Party.
Ja, und das funktioniert dann halt auch, weil es natürlich kein Eintritt ist. Ja. Wird das so bleiben oder wird man irgendwann mal 3 Euro nehmen oder 5?
Ja, ich denke schon, dass es frei bleiben wird. Ja, so sind wir bis jetzt super gut gefahren. Warum also ändern? Ja,
genau.
Ja, es gibt ja im Gegenzug einer freiwilligen Spende auch ein kleines Dankeschön in Form eines Welcome Shots. Ja. Mhm. Aber nein, also Eintritt, glaube ich, wird es da keinen geben.
Donnerstags gibt es auch ab und an Events, glaube ich. Und
donnerstags haben wir jetzt nichts Fixes im Programm. Wenn es mal was gibt, dann dürfte es ein Konzert sein oder ähnliches. Konzerte haben wir viele wieder mittlerweile.
Und dann gibt es halt Freitag, Samstag. Wie gibt es da den Unterschied? Kann man den erklären oder ist es dann immer, muss der Gast ins Programm schauen?
Den Unterschied zwischen Freitag und Samstag oder Donnerstag und Samstag zum Beispiel?
Freitag und Samstag, nachdem es den Donnerstag ja nicht offiziell gibt, also nur als Konzerttag, würde mich interessieren, ob man den Freitag und den Samstag unterscheiden kann. Manche Clubs haben ja gerade früher gesagt, gut, der Freitag ist dann mehr Techno und der Samstag ist mehr Haus und mehr vielleicht kommerzieller. Gibt es das bei euch auch?
Nein, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Das ist alles relativ bunt gemischt. Natürlich unsere fixen Kollektive, die bei uns veranstalten, haben auch ihre fixen Termine einmal im Monat. So dreht sich das Rad und alles dazwischen wird bestmöglichst gefüllt mit anderwärtigen, diversen Line-ups und musikalischen Genres.
Und wie ist das dann mit der Diversitätsquote? Gibt es die auch bei euch? Ich kenne das ja von anderen Clubs, ohne sie jetzt hier zu nennen, dass die sagen, ihr müsst so und so viel weibliche Künstlerinnen buchen.
Müssen nicht nur mir ist es ein großes Anliegen selber, deswegen mache ich es auch und versuche da auch immer ein sehr gutes Gleichgewicht beizubehalten. Mhm. Was tatsächlich oft gar nicht so leicht ist, muss ich ehrlich zugeben, vor allem neue Flinter-Acts zu finden. Da ist man dann ziemlich schnell mal an dem Punkt, wo man jemanden fragen muss, weil es leider nicht so viele gibt, beziehungsweise einfach auch leider Gottes die Bühne nicht angeboten wird. Ja?
Und aber es hat sich,
das würde ich wirklich gerne ändern und schauen, dass da wirklich ein gutes Gleichgewicht.
Meine Silberrücken-Erfahrung zeigt mir, dass es jetzt wirklich viel, viel besser geworden ist.
Es ist definitiv viel besser, ja. Aber noch nicht genug, meiner Meinung nach.
Gut, und wie ist eigentlich jetzt auch das Verhältnis zu den anderen Clubs? Jetzt die Forelle haben wir schon besprochen. Ist die Konkurrenz eher kollegial? Zum Beispiel mit vergleichbaren Locations wie Flug, wie Ritz, wie Fenster 99. Seid ihr da gut vernetzt? Tauscht man sich da gegenseitig aus?
Also ich würde mal sagen, natürlich mitarbeiterübergreifend ist man gut vernetzt. Mhm. Man kennt sich, ja, das ist eh klar. Zusammenarbeit in der Szene ist uns natürlich ein großes Anliegen. Auch wenn es in Wien nicht leider nicht immer auf offene Türen stoßt, was ich teilweise schade finde, aber kann man nichts machen. Ich denke mir halt, zusammen denselben Pfad zu bestreiten, ist wesentlich einfacher und Früchte tragender wie alleine. Es gibt natürlich Austausch mit bestimmten Locations, aber ich sage jetzt in der Regel, ja. Jetzt gibt es kein intensives Abstimmen von Dates oder Ähnlichem, das gibt es leider nicht. Würde ich mir aber wünschen, also würde für uns alle eigentlich einiges vereinfachen, würde ich sagen.
Ich glaube, wir gehen beide d'accord, wenn wir sagen, das Werk erfüllt eine kulturpolitische Funktion in Wien, allein schon, weil ihr Konzerte macht, weil ihr auch eine Bühne habt, wo draußen was passiert, weil ihr immer wieder auch andere Sachen macht, wie eben jetzt den vorher erwähnten Adventmarkt.
Genau.
Was bedeutet es für die Stadt, dass es einen Raum wie das Werk gibt? Glaubst du, fühlt ihr euch von der offiziellen Kulturpolitik ausreichend unterstützt und anerkannt oder trotzdem eher auf euch allein gestellt? Gerade in Zeiten wie diesen, wo alles sehr, sehr fordernd ist.
Also erstmal zum ersten Punkt. Ja, wir sehen uns als kulturpolitische Einrichtung, würde ich schon auch behaupten, weil wir ein so breit gefächertes, diverses Programm haben. Ist uns auch deshalb geschuldet, weil wir konzerttechnisch mit vielen Agenturen zusammenarbeiten, wo halt dann wirklich von Hip-Hop bis R&B, Pop, Rock, Punk, Grunge, wirklich breit durch die Bank alles dabei ist. Und auch gut angenommen wird. Vor allem für den 9. Bezirk, finde ich, ist es ein sehr, sehr positives, sehr positive Lokalität, die es so jetzt im Bezirk nicht.
Ja, es ist einer der Hotspots natürlich. Ja. Also hat auf jeden Fall den unteren Teil des Donaukanals abgelöst.
Ja. Die Frage ist, ja, was kann man besser, also Zusammenarbeit mit Behörden, ja, funktioniert. Auf jeden Fall. Es wäre nur toll, irgendwie die Prozesse zu vereinfachen, wie das weißt du sicher auch selber. Es ist alles immer mit sehr viel Bürokratie und Zettelarbeit
brutal
verbunden.
Ich, ja. Moniere ich jedes Mal, habe ich auch heute schon im Intro gemacht.
Ja, ich meine, überleg dir, heute einen neuen Club aufzumachen. Das wäre, also quasi, wenn man nicht wirklich...
Einer der Punkte für Sepp Schellhahn eigentlich.
Ja.
Vielleicht macht das, ich weiß nicht.
Ist ja eigentlich fast unmöglich heutzutage. Allein schon die Findung einer passenden Location in Wien stellt sich für mich als äußerst, äußerst schwierig dar. Für uns ist es so, ich denke, oder für mich persönlich, sollte es schon in der Stadtplanung integriert werden, eigentlich. Bestehende Clubs kämpfen ja so teilweise leider Gottes auch teilweise oft wegen behördlichen Geschichten ums Überleben. Gutes Beispiel wäre da jetzt der Ponyhof. Da gab es ja genau solche Geschichten mit Anrainerbeschwerden etc.
Die gibt es ja Gott sei Dank in der Spittelau
weniger,
fast keine.
Ja. Na, zum Glück, weil sonst, glaube ich, wäre das auch dann ziemlich schnell, ziemlich unlustig.
Jetzt kommen wir dann schon zum Schluss. Wo soll sich das Werk in Zukunft hinentwickeln? Habt ihr eigentlich noch unerfüllte Träume oder konkrete Pläne? Ich meine, programmatisch weiß man es ja eh nie, aber räumlich zum Beispiel oder Community-Wirkung?
Ja, also in erster Linie ist uns natürlich ultra wichtig, die Freude der Menschen aufrechtzuerhalten. Deswegen bin ich auch da, wo ich bin. Mir macht das extrem Spaß, ja, Menschen einen Abend zu gestalten oder zu bereiten, der ihnen Stimmung macht, der ihnen Freude macht, der Energie mitbringt. Ja. der divers ist und auch vor allem das richtige Genre und den richtigen Stil spielt. Natürlich auch die Szene mitzugestalten und für ein sicheres und tolerantes Beieinandersein zu sprechen. Ja. Genau. Mhm. Ich meine, abschließend kann ich nur sagen, wir im Werk machen unsere Arbeit von Herzen und miteinander. Und daher kommt auch unser Slogan, You will never work alone.
You will never work alone. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Vergrößern, vorerst aber nicht geplant, oder gibt es noch irgendwo einen versteckten
wenn's,
Raum?
Wenn es die Möglichkeit gäbe, würden wir es machen. Okay, ja, ich sag's mal so.
Jetzt noch ganz kurz zu deiner Person. Du kamst aus Tirol. Genau. Bist du selbst DJ auch?
Richtig, selber als DJ tätig. Schon sehr, sehr lange auch in Tirol damals schon, wie vorher schon kurz erwähnt, damals noch in der Drum and Bass Szene unterwegs gewesen. Teilweise auch schon damals recht große Veranstaltungen organisiert. Viel mit...
Tirol? Innsbruck?
Nee, Innsbruck, ja. Ah. Nee, also nicht direkt aus der Stadt, sondern im Umfeld. Ja, und irgendwie hat es mich dann aufgrund musikalischer und studiumstechnischer Geschichten nach Wien verschlagen. Ich habe da Audio Engineering studiert. Genau, bin da auch selber in der Audioproduktion tätig.
Das heißt, du produzierst auch selbst?
Genau, richtig. Sowohl in die Techno-Richtung, aber auch ganz viel im Hip-Hop-R&B-Bereich.
Mhm. Ja. Große Doku gesehen, KI, großes Thema. Ist das ein großes Thema? Auch gerade in dieser elektronischen Tanzmusik, wo man schnell mal was braucht?
Ist auf jeden Fall ein großes Thema, ja, würde ich schon sagen. Vor allem, weil es ja mittlerweile schon relativ gut funktioniert und das auch sicher noch viel besser werden wird. Die Frage ist, wie weit sich es in den Workflow mit einbaut, ich sage jetzt mal so im Allgemeinen. Das einzige Gute daran ist, ich weiß, es wird Mixing und Mastering technisch niemals einen Menschen ersetzen können, weil anhand von Zahlen Sound zu definieren immer eine schwierige Sache ist.
Ja, gestandene Produzenten habe ich ja eh schon ein paar Mal dazu befragt und eigentlich wäre das auch mal ein gutes Podcast-Thema. Und damit schließen wir jetzt. Wir sind fast Richtung Stunde unterwegs gewesen. Herrlich war's. Danke vielmals, lieber Tommy.
Vielen, vielen Dank für
jetzt
die Einladung.
Jetzt haben wir endlich unseren Werk-Podcast. War nicht einfach. Grüße an den Fabian. Macht weiter so. Ihr gehört zur Stadt und ihr gehört zum Underground, wie wir das heute selbst definiert haben. Und das muss auch noch viele Jahre so bleiben. Ja, und weil wir so nett sind, ich glaube, wir dürfen wieder 2x2 Tickets verlosen. Für eine Veranstaltung, die ich dir dann zuschicke, wenn die Gewinner hier schreiben auf der Social-Media-Plattform vom Clubkultur-Podcast oder natürlich auf der großen Plattform von Radio Superfly. Ihr könnt auch Mails schreiben oder ihr könnt auch mir schreiben. Ihr müsst heute keine Frage beantworten, sondern einfach nur bis hierher zugehört haben, denn ich glaube, es war interessant. Und wichtig auch mal, endlich einen Podcast hier über das Werk zu machen. Er bleibt ja lange im Internet stehen. Wie ihr wisst, könnt ihr alle Folgen noch nachhören. Wir haben, glaube ich, auch noch alle Folgen seit der ersten noch immer online. Und ja, die allerersten will man, glaube ich, auch gar nicht mehr hören, denn die waren noch aus einer dunklen Zeit. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für die Treue und genießt noch die vorweihnachtliche Stimmung. Ciao.
Tschüss, vielleicht.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.